und herzlich willkommen beim Eis und Feuer, der Buchpodcast. Eine neue Daenerys-Folge steht an. Allerdings sagen Sonja und Steffi heute etwas gedämpfter Hallo und wir möchten auch vor der Folge noch was sagen. Steffi?
Ja, genau. Wir würden gerne eine Triggerwarnung aussprechen, weil das Kapitel ist nicht ohne. Und es wird unter anderem um Krieg gehen, um die Folgen von Krieg, um Gewalt, um auch Gewaltdarstellung, Gewalt gegen Frauen und Vergewaltigung. Und wem das zu heftig wird oder ist als Thema, sollte vielleicht die Folge überspringen. Wir werden zwar nicht ganz so sehr in die Einzelheiten an sich gehen, aber es wird im Kapitel nun mal angesprochen und genau darüber werden wir dann eben auch reden. Und wie gesagt, wem das zu viel ist, kein Problem, dann überspringt ihr die Folge einfach und macht mit der nächsten weiter.
Genau, ich denke, es ist auch von, also ihr verpasst von Geschichtsablauf nicht so viel und wir werden es so machen, dass wir in der nächsten Folge das nochmal kurz zusammenfassen, ohne die Trigger.
Genau, also ausmachen, wenn es euch zu viel ist. Ansonsten gehen wir in die Folge rein, würde ich sagen. Wir waren in der letzten Folge ja in Vas Dothrak, ne?
Ja, da war auch alles noch so ein bisschen waffentechnisch gechillter. Da ist es ja doch eher ruhig unter den Dothraki. Und jetzt erleben wir doch eine ganz andere Seite von ihnen.
Ja, vor allen Dingen, was mich als erstes war, wo verdammt nochmal sind wir jetzt gerade? War so mein erster Gedanke, als ich angefangen habe zu lesen. Ich dachte, okay, wir waren letzte Folge noch in Vas Dothrak. Dani war auf dem Markt, glaube ich, war die letzte Folge, ne?
Mhm.
Und wobei sie sind losgegangen. Stimmt, jetzt fällt es mir, wenn wir reden, fällt es mir wieder ein, ne? Sie sind gerade losgegangen am Ende.
Genau.
Vas Dothrak verlassen. Stimmt.
Genau, weil der gute Karl jetzt irgendwie Geld machen muss. Weil, naja, komische Holzboote bezahlen sich nicht von selber.
Und wie machen die Dothraki Geld? Sie sammeln Sklaven ein und verkaufen sie, ganz offensichtlich der Plan.
Und plündern.
Und um es mal ganz kurz zusammenzufassen, jemand anders ist ihnen zuvor gekommen, das fanden sie scheiße.
Ja. also, Karl Ogo hatte schon bei den, wie nennen die sich?
Lazaren?
Lazaren, genau. Die hatten schon bei den Lazaren das Plündern und Sammeln begonnen. Und dann hat Karl Drogo mal den dicken Mann rausgehängt und beschlossen, zwei Fliegen mit einer Klappe, ne?
Ja, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe eine ganze Weile in dem Kapitel gebraucht, bis ich das verstanden habe. Weil, also, das Kapitel beginnt ja damit, dass Dani durch die Felder der Toten reitet. Die ganze Schlacht ist quasi schon vorbei, als sie kommt.
Mhm.
Da hat sie sich rausgehalten und davon erfahren wir auch recht wenig, so insgesamt. Also, wie gesagt, wir kommen quasi so in die Nachläufer rein. Und man kriegt mit, okay, es ist hier offenbar irgendeine Stadt, irgendein Volk. Aber es geht auch um um andere Dothraki. Und ich habe erstmal gedacht, warum bringen die sich denn jetzt gegenseitig um? Wo ist da der Grund, bis ich dann irgendwann geschnallt habe oder mir dann zumindest denken konnte, okay, es geht jetzt hier einfach nur darum, das sind meine Sklaven. Nein, meine Sklaven. Und dann hauen die sich die Köpfe ein.
Ja, genau. Wobei, Karl Drogo ja wohl da auch, sagen wir mal, ein bisschen vernünftig, in Anführungszeichen, vernünftiger dran geht. Ne? Also sie sagt ja auch, naja, die haben alle Schafe zum Beispiel erschossen, die Reiter vom Karl Ogo, wo Dani sagt, ach so ein Quatsch, das hätten die von meinem Mann nie getan, wer verschwendet Pfeile an Schafe? Zumal, Schafe sind ja eigentlich wertvoll, warum sollst du die umbringen? Ja, also gut, vielleicht essen sie es nicht, aber weiß nicht, im Notfall kannst du das Zeug ja auch verhökern. Also ich weiß ja nicht, macht irgendwie keinen Sinn. Und was ich auch noch interessant fände, gleich auf der ersten Seite, die Jaggaran liefen zwischen den Toten umher und nicht nur zwischen den Toten, sondern auch zwischen den Schwerverletzten, die da stöhnend liegen. Und man nennt sie dann die Gnadenmänner, weil sie mit ihren schweren Äxten einfach alle Köpfe abtrennen.
Ja, ich habe auch gedacht, vielleicht gibt es da irgendeine Geschichte zu und habe das mal nachgeschaut und recherchiert, aber da gab es, das ist quasi auch die Geschichte dazu, also da gibt es keine weiteren Hintergrundinfos, jedenfalls habe ich keine gefunden.
Nee, ich auch nicht, ich habe auch geguckt.
Ja.
So, es geht halt wirklich darum, im Prinzip die da liegen, im Prinzip zu erlösen, wahrscheinlich auch, damit es da nicht die ganze Nacht die Schreie hast oder was weiß ich. Ich meine, das ist ja dann irgendwann.
Ja, oder noch jemand aus Versehen doch noch lebt.
Ja, ja.
Nehme ich mal an.
Und dann gehen ja noch so kleine Mädchen mit Körbchen rum, so. Das ist auch irgendwie total pervers, ne? Und ziehen aus den ganzen Leichen die Pfeile wieder raus, weil sie die ja wieder brauchen.
Ja, ich meine, es macht Sinn, wenn man drüber nachdenkt, ne, dass sie die Pfeile dann natürlich nicht liegen lassen, sondern wieder einsammeln. Wahrscheinlich auch Waffen und brauchbare Ausrüstung irgendwie dann plündern. Aber die Vorstellung, dass da die Kinder durchlaufen, finde ich aus unserer Perspektive jetzt, ne, natürlich schon wahnsinnig schrecklich.
Ich frage mich dann, weißt du, Kinder nehmen so Dinge ja auch dann als gegeben hin, ne? Oder als was, die machen sich ja ihre eigenen Gedanken so. Und ich frage mich dann immer, sind da dann so Kinder, die abends zurückkommen zu ihrem kleinen Geschwisterchen und sagen, bei der nächsten Schlacht darfst du auch Pfeile sammeln?
Ja, bestimmt. Ja,
so, weißt du, und du denkst so, oh, wie makaber.
Ja.
Oh, krass, ja, aber vielleicht, ja, gut. Das ist vielleicht denen ihre Art, dann einfach damit umzugehen. Die kennen das ja nicht anders. Weißt du, so alle paar Wochen machen wir mal irgendwie so. Aber da frage ich, ja gut, aber ich frage mich auch so, die müssen doch Horden von Psychopathen da rumschieben. Ich weiß es
nicht. Ich meine, gut, das wird aber auch der Grund sein, weshalb die ständig irgendwelche Orte da angreifen. Ich meine, es scheint ja nicht so wahnsinnig die Ausnahme zu sein, wenn auch Karl Ogo ja offensichtlich auf dieselbe Idee gekommen ist. Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, da kannst du mich ja korrigieren, falls das nicht der Fall ist, ist das so, dass, also Lazaren, vielleicht nochmal ganz kurz als Hintergrundinfo, ist eigentlich die Bevölkerung vom, ich habe es mir aufgeschrieben, von Lazar oder Lazar, das ist einfach ein anderes Land quasi südlich des Dothrakischen Meers. Die scheinen jetzt da irgendwie so über einen Fluss getreten zu sein und ihre Siedlungen im Dothrakischen Meer errichtet zu haben. Und offenbar haben sie die Dothraki, warum auch immer, sie eine ganze Weile haben machen lassen, weil das ist ja ordentlich ausgebaut gewesen, der Ort, an dem sie da sind. Und die Begründung, dass sie sie jetzt angreifen, ist halt, die haben halt hier nichts zu suchen und dann müssen sie damit rechnen, dass wir sie angreifen.
Ich habe so
grenzwertig.
Ich habe es so verstanden, die Siedlung ist überhaupt nicht im Dothrakischen Meer. Die Siedlung ist schon noch auf dem Land der Lazaren, aber die haben ihre Schafe im Meer grasen lassen, also im Dothrakischen Meer.
Ja.
Und was den Karls nicht gepasst hat, das Gras dort ist für Pferde und nicht für fucking Schafe.
Das ist
eine Aussage. Und deswegen, die haben ja im Prinzip, also die Lazaren, wenn man so ein bisschen schaut, die haben ja im Prinzip eine ähnliche Kultur, im Prinzip vom Glauben, wie die Dothraki, nur halt alles mit Schaf statt mit Pferd.
Was ich, also unabhängig von der ganzen Ernsthaftigkeit dieses Themas, wahnsinnig witzig finde.
Ja.
Also muss ich vielleicht kurz dazu erwähnen, so als eingefleischter Atheist. Ja, damit kurz der Hintergrund klar ist. Zu sagen, es ist die ein und dieselbe Religion und ein und dieselbe Grundvorstellung mit dieser alle sind eine Herde und sowas alles. Wir ersetzen einfach das Pferd mit dem Schaf.
Ja.
Es ist, ich glaube, es ist ein bisschen anders aufgebaut, weil die auch diese Tempel haben. Ich glaube, die haben die Dothraki nicht. Aber so dieses, ne, es ist eigentlich alles dasselbe, ihr nennt es nur anders und ihr nehmt halt hier jetzt das andere Tier, aber
ja. Also es wirkt ein bisschen so, ne?
Ja, ja. Aber gut, ich hatte jetzt im Eis und Feuer Wiki, beziehungsweise Eis und Feuer Wiki, das hat sich so gelesen, als ob die da relativ regelmäßig Überfälle durchführen, um eben an Sklaven zu kommen, weil die halt offenbar relativ selten ihre eigenen Leute verhökern. Und irgendwo müssen sie die ja herkriegen. Und du hast ja gerade gesagt, Drogo will Geld, also verkauft er Sklaven. Also muss er sich vorher Sklaven sammeln. Das ist vielleicht so ein, wir suchen uns einen Anlass oder so. Ist jetzt auch die Frage, Karl Ogos, warum heißen die eigentlich alle ähnlich? Karl Ogos, Kalasar war ja offenbar früher da und wurde dann ja auch von Drogos Leuten angegriffen. Nehmen die dann auch die anderen Dothraki als Sklaven oder migrieren die jetzt einfach in Drogos Kalasar?
Die Frauen und Kinder aus Ogos Kalasar gingen mit verdrossenem Stolz selbst noch in der Niederlage und in Fesseln. Sie waren nun Sklaven.
Okay, dann werden die auch Sklaven. Die Männer haben sie wahrscheinlich alle getötet.
Ja.
Okay. Dass die da überhaupt insgesamt überleben, verwundert mich dann. wenn das ihre Taktik ist.
Ja, das wundert mich auch, aber naja.
Vielleicht treffen die außerhalb von Vaas Dothrak dann doch gar nicht so wahnsinnig oft aufeinander, wenn die immer gleich das ganze Khalasar auslöschen. Oder es waren mal wahnsinnig viele Dothraki im Zuge in der Vergangenheit. Und wir treffen sie jetzt quasi kurz vor ihrem Untergang an. Ich weiß es nicht, aber also wenn das die Taktik ist, weil so viele Khalasare waren es ja nun auch nicht insgesamt. Und Drogo hat ja schon eines der größten, das hatten wir auch schon mal festgestellt. Also da müssen die schon weite Bögen umeinander laufen, wenn die sich jedes Mal komplett auslöschen gegenseitig.
Ja, das stimmt. Also, und sie haben jetzt im Prinzip, als Dani ankommt, ist es so, dass die Frauen und Kinder von Ogus Khalasar gefesselt zusammengetrieben werden, zu den Sklaven gebracht. Und bei den Bewohnern ist es so, dass die Leute total verstört rumlaufen. Es sind fast nur Mütter und Kinder und ein paar wenige Männer, Krüppel, Feiglinge und Großväter. Die sehen, sie sagt, früher hätte sie wahrscheinlich gedacht, das sind auch Dothraki, aber ihr fallen jetzt doch Unterschiede auf, ne?
Ja.
Dass die Gesichter etwas platter sind dass sie viel kürzere Haare haben und ein bisschen untersetzter. Sie waren eben Schafhirten und aßen Gemüse und Khal Drogo sagt halt, dass eben das sie südlich der Flussbiegung sind, aber eben, dass die, das Gras des Dothrakischen Meeres eben nicht für Schafe gedacht ist.
Ja, ich finde es sehr interessant, dass es offenbar extra erwähnenswert ist, dass sie Gemüse essen, als ob das irgendwas ganz Abwertendes ist.
Ja, aber das zeigt halt, dass sie anbauen, sie sind kein Zugvolk.
Ja, also ich fand diese extra Erwähnung nur lustig.
Volk baut nicht an, ne? Also essen ja. Sie wahrscheinlich wenig Gemüse oder sowas und ja.
Ja. Genau, und dann beobachtet sie eben auch, wie von Drogos Leuten Reiter noch einem Jungen hinterherjagen, der fliehen möchte und diesen ja auch brutal hetzen, ne?
Ja. Also hetzen mit ihren Peitschen, immer wieder blutig peitschen und ihn dann auch irgendwann stürzen lassen. Und wenn der Junge dann kriecht, merken sie, langweilig und hauen ihm und schießen ihm Pfeile in den Rücken. Ja,
also obwohl sie zum Schluss kommt, also sie sieht wahnsinnig brutale Bilder, ne? Also auch wenn man quasi die Folgen sieht, kann man sich das ja auch vorstellen. Es ist alles kein sehr angenehmer Anblick, in den sie da reinreitet. Und dann kommt auch Jorah ihr entgegen und auch da wird klar, Jorah kratzt das jetzt gar nicht so sehr alles und er hat sich auch sehr an diese eher brutale Seite gewöhnt. Ich weiß nicht, vielleicht sehen wir auch einfach jetzt gerade zum ersten Mal Jorahs brutale Seite, weil er ja als einziger da so eine Rüstung trägt und dass er verspottet wurde. Ja, und was hat er gemacht? Er hat halt demjenigen, der am lautesten gespottet hatte, umgebracht.
Genau, er hat mal kurz das Langschwert mit dem Arak gekreuzt und hat dann gezeigt, Langschwert auch nicht schlecht.
Ja, das ist quasi so dieses, wenn du den Mund aufreißt, ne, dann kriegst du was. Also auch da, ne, Jorah, boah, muss man aufpassen.
Sie fragt dann erstmal, also er sagt dann erstmal ja, dass Khal Drogo sie in der Stadt erwartet und sie fragt eben, ist ihm nichts zugestoßen? Wobei, ich habe mir das auch im Englischen nochmal angeguckt und sie fragt in der Regel, Drogo ist nichts zugestoßen. Ne? Mhm. Und in dem Moment habe ich ja so gedacht, das klingt ja fast so ein bisschen wie schade, der Olle lebt noch. Da habe ich im ersten Moment so gedacht, aber nee, wenn man ihre späteren Unterhaltungen in diesem Kapitel hört, weiß man, sie fragt in Sorge. Aber die Wortformulierung fand ich im ersten Moment so, ach, der lebt noch.
Ja gut, ich bin aber auch davon ausgegangen, dass ich schon gerne hätte, dass er noch lebt, aber weiß, dass das alles eine gefährliche Aktion war.
Genau, also Jorah sagt ihr, ja, ist nichts Gefährliches, er hat ein paar Schnitte davon getragen, aber er hat halt zwei Karls erschlagen. Ne? Erst eben Khal Ogo und dann sein Sohn Fogo, der dann Khal wurde, nachdem Ogo tot war.
Das ist eine wahnsinnig geile Namensgebung an der Stelle übrigens. Aber auch wahnsinnig praktisch, wenn man eben sofort nach Tod Karl wird, dann kann eben Drogo an der Stelle behaupten, er hat zwei Karls erschlagen. Die sind übrigens auch welche für die Todesritter. Wir kannten die nämlich, also wir haben die sogar schon gelesen, ja. Im vorletzten Kapitel von Dani, bei ihrer Pferdeherzessen-Zeremonie waren die dabei und auch bei dieser Namensfeier, bei der Viserys gekrönt wurde, saßen sie dabei. Genau, also da werden sie auch richtig erwähnt, tatsächlich.
Genau, also das sind im Prinzip unsere zwei Todesliste-Kandidaten jetzt schon mal.
Ja, also der eine namenlose Dothraki, der leider Joras Rüstung nicht so geil fand.
Der zählt nicht.
Der zählt ja nicht, den wissen wir nicht, wie er heißt. Genau, und nach ganz dothrakischem Brauch wurden hier den Karls die Glocken, also die Haare geschnitten und die Glocken aus den Haaren geschnitten und in Drogos Haare geflochten.
Also ihr Mann klingelt jetzt ein bisschen lauter.
Ich wollte gerade sagen, jetzt bimmelt der noch mehr. Was mich jetzt aber mal interessieren würde, das war ja ein, in Anführungszeichen, ehrenhafter Kampf. Ich persönlich finde da immer nichts Ehrenhaftes dran, aber in dieser Ansicht ein ehrenhafter Kampf im Sinne von Gefecht, Krieg. Der Typ, der jetzt Jorah beleidigt hat, ist das dann auch dothrakisch wert, ihm das Glöckchen aus dem Haaren zu schneiden? Oder hat nur der Karl Glöckchen?
Gute Frage. Du meinst, Joras Rüstung bimmelt jetzt?
Ja, ich weiß es nicht. Der hat ja nicht so lange Haare. Hat er jetzt da irgendwie so ein Glöckchen auf dem
Auge? Nee,
nee. Nein, also glaube ich nicht. Ich glaube es auch nicht. Fand's jetzt
nur mal kurz. Ich auch nur für Blutreiter.
Ah, okay. Fand ich jetzt einfach nur so insgesamt kurz interessant. Gut.
Ja, nee, also soweit ich es verstanden habe, gilt es, glaube ich, nur für die Blutreiter und den Karl selbst.
Okay. Und wahrscheinlich dann den Sohn, also den Kalakar wahrscheinlich auch.
Ja, genau. Also eben, ja, genau. Also diese Horde da um ihn rum.
Dann stellt sich die Frage, wann Danis Kind, das ja ganz offenbar ein Junge wird, ne? Das haben wir ja schon geklärt.
Erstes Glöckchen kriegt.
Wann er sein erstes Glöckchen kriegt, ja.
Wahrscheinlich so erstmal mit der Sandschippe so irgendeinem aufs Hirn hauen. Ja, fein.
Glöckchen. Aber da muss der ja auch schon Glöckchen haben. Also der muss ja sich jemanden aussuchen, der schon Glöckchen hat. Oder kriegt man so ein Ehrenglöckchen?
Keine Ahnung. Also so bin ich jetzt noch nicht bei den Dothraki mit eingestiegen.
Und Kinderrasseln haben dann eine ganz, ganz seltsame Bedeutung.
Oh ja, eklig.
Uiuiui. Okay, weiter.
Ja, aber das Problem ist, es wird jetzt noch viel schlimmer im Kapitel eigentlich.
Ja, es wird nicht besser mehr.
Denn es ist vielleicht jetzt auch so, ne? Also die Lazaren, ne, wurden ja von Karl Ogo angegriffen. Und auf einmal, während des Angriffs von Karl Ogo, kam ja eine weitere Streitmacht da an, ne, und begann, Karl Ogos Leute zu töten. Und sagen wir mal, wer jetzt nicht der cleverste ist von denen dort, der wird wahrscheinlich gedacht haben, geil, die kommen uns retten. Aber es war ja nicht ihre Rettung, sondern einfach nur erstmal
noch mehr Untergang.
Noch mehr Untergang, weil jetzt noch ein größeres Kalasar im Prinzip bei ihnen einfällt.
Ja.
Dani bemerkt eben auch ein Mädchen, was im Prinzip auf einen Leichenstapel geschubst wird und vergewaltigt wird von einem der Reiter, also der Dothrakischen, und sich andere schon beginnen anzustellen. Und das ist irgendwie die Szene, die verstört sie, logischerweise. Ich finde auch, die ist schwierig zu lesen, weil er jetzt auch immer wieder so in Danis Sachen geht und immer wieder auch so in dem Kapitel zu dieser Szene wieder so zurückkommt.
Ja.
Was ich auch beim Lesen jetzt so schwierig fand, ist ja, dass auch es ja auch so ist, dass diese Art von Gewalt, also ich meine, hier jetzt irgendwelche Köpfe abschlagen und Pfeile und so, da kann man ja heutzutage irgendwie sagen, naja, Fantasy, Mittelalter war ja mal, aber ich meine, Vergewaltigung als Waffe ist ja bis heute in den meisten oder fast allen Kriegsgebieten immer noch ein probates Mittel, sage ich mal, mit denen verschiedene Seiten versuchen, die andere Seite zu schwächen. Und das darf man nicht vergessen. Und ich denke, gerade deswegen ist es auch ganz wichtig, sich auch das immer wieder vor Augen zu führen, warum man Frauen und Kinder aufnimmt als Flüchtlinge und nicht in irgendwelchen Kriegsgebieten belässt, weil ihnen nämlich genau diese Dinge, diese Vergeltungsversion irgendwelcher Soldaten oder ja, im Prinzip ja auch.
Macht geilen Menschen.
Ja,
also tot. Ich finde immer, das ist so eine ganz arge Demonstration von Macht und also gefühlter Macht, ne, die man anderen aufdrücken möchte.
Ja, also ich möchte natürlich auch nochmal ganz arg sagen, ne, also das gilt nicht für alle Soldaten. Es gibt unter allem immer solche und solche, aber das natürlich in diesen brutalen Umgebungen vielleicht auch diese Dinge leichter fallen, ja, oder schneller passieren.
Die Hemmschwelle wird geringer sein und dadurch dieses Infragestellen fürchte ich. Ich habe da, also ich spreche da jetzt auch wirklich komplett ohne irgendwelches Hintergrundwissen. Ja, also dieses Infragestellen ausgesetzt sein und ich stimme einfach allem gerade zu, was du sagst. Ne? Also deshalb ist das wichtig und deshalb ist das auch wichtig, darauf nochmal aufmerksam zu machen. Und deshalb finde ich es auch ehrlich gesagt ganz gut, dass das jetzt hier auch so dargestellt wird. Dani, die als ganz unschuldiges, ja, also Kind, es ist das erste Mal, dass sie die Auswirkungen von Krieg tatsächlich sieht. Sie ist ja an sich Kriegsflüchtling.
Ja. Ja,
kann sich natürlich aber an diesen Krieg, vor dem sie geflohen ist, überhaupt nicht erinnern. Sieht solche Gewaltauswirkungen auf andere auch zum ersten Mal. Also sie selber hat ja sehr gelitten unter ihrem Bruder und auch Gewalt erfahren und auch zumindest sexualisierte Gewalt erfahren. Aber ich glaube, dieses Ausmaß ist auch für sie eine ganz andere Nummer.
Ja, vor allem, ich glaube, was für sie auch wahnsinnig schlimm ist, ist diese Selbstverständlichkeit.
Genau.
Also das ist ja auch das, was es hier beim Lesen so brutal macht, auch nochmal. Ne? Es ist diese Selbstverständlichkeit, so ja, natürlich gehört die jetzt mir.
Das steht mir zu, das ist meine Belohnung, ich habe hier gekämpft.
Genau. Ne?
Und dafür ist sie doch jetzt da. Und wollte jetzt kurz den Satz mit diesem, das finde ich, was ich daran gut finde, wie das geschrieben ist, ist jetzt, dass sie tatsächlich ein Problem damit hat, dass sie sich eben nicht diesem, ja, das ist normal, das machen die halt so hingibt, sondern dass sie jetzt hier kommt und sagt, ey, halt Leute, das ist nicht in Ordnung, dass ich ertrage das nicht, sie versucht es erst, zu sagen, das sind nun mal die Folgen des Krieges, nur so komme ich an diesen eisernen Thron ran, um dann festzustellen, nein, ich kann das nicht akzeptieren. Sie kann das Töten akzeptieren, dass ich glaube, die Notwendigkeit sieht sie ein, aber sie sieht diese Gewalt danach, dieses Quälen und so nicht ein. Und da stellt sie fest, sie hat ja jetzt Macht, sie kann ja jetzt was tun und dann tut sie das auch.
Ja, wobei ich glaube, dass auch das, was Ser Jorah Mormont ihr sagt, nicht unbedingt hilft, weil auch er sagt ihr dann halt, ich habe gesagt, wir sollten selber nach Meereen gehen und dort die Sklaven verkaufen, da kriegen wir einen besseren Preis. Denn Illyrio hat geschrieben, dass sie im letzten Jahr die Pest hatten und deshalb zahlen dort die Bordelle den doppelten Preis für gesunde junge Mädchen und das Dreifache für Jungen unter 10.
Ja, ist so krass, ne?
Und wenn genügend Kinder die Reise überleben, bekommen wir das Gold für alle Schiffe, die wir brauchen und auch die Männer, um sie zu steuern.
Mhm.
Und er sagt ja quasi, ja, also ihr müsst nur die Kiddies da verhökern, dann ist das überhaupt kein Problem.
Ja.
Und ich glaube, da wird Dani gerade irgendwie ein bisschen übel.
Ja, und das meine ich, ne? Also auch wenn sie versucht, stark zu sein, auch wenn sie versucht, sich zu sagen, Krieg hat Folgen und das, was ich will, wird Folgen haben.
Für alle anderen scheint es ja total normal zu sein, ja?
Ja, die stellen das, das ist das, was du vorhin mit, wenn die so aufwachsen, gesagt hast, ne? Was dann eben die Folgen sind, ist, dass es keiner mehr in Frage stellt. So, Jorah, ich meine ganz ehrlich, warum ist er denn da? Er ist ja da, weil er Sklaven verhökert hat.
Ja.
Ne, deshalb wurde er ja aus Westeros rausgeschmissen. Das heißt, der sieht da jetzt auch nicht so unbedingt das Problem drin. Und das ist ja tatsächlich auch nur Dani. Und ich meine, auch die Einstellung, also dieses Rechtfertigen vor sich selbst, dieser Männer zu sagen, ja, das ist doch eine Ehre für die Frau, dass ich sie jetzt hier vergewaltige und alle anderen, auch die Frauen, ja, das ist bekannt, das ist doch okay so, ne?
Ja, genau.
Und nur also Dani, die ihm von außen kommt, sagt, nein, das ist nicht, ne?
Ja, also auch, dass sie dann eben ihren Bodyguards quasi sagt, ey Leute, ihr geht jetzt hin und unterbindet die Scheiße, ja? Und was ich aber total groß finde, die versuchen ihr das erst zu erklären, Aber als sie dann sagt, nee, Leute, nix da, ja, dann machen sie. Und das finde ich, da merkt man, sie hat sich schon echt einen richtig festen Platz. Also sie ist nicht nur jetzt irgendwie das Betthäschen vom Khal Drogo, sondern sie ist eine richtige Khaleesi geworden und die Jungs hören auf sie.
Ja, das, und, weil es eben auch dazu gehört, ne, dass sie was zu sagen hat. Und
ja, aber das ist irgendwie so widersprüchlich für mich. Also diese Typen, ja, die alles irgendwie bespringen, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und also mehr Macho geht ja auch gar nicht. Also jetzt mal Khal Drogo ein bisschen rausgenommen, aber die anderen, ja. Mhm. Wobei er eigentlich auch. Also
ja, Prinzip, er auch.
Er ist ein Pädophiler, was weiß ich. Ich weiß es nicht. Also jetzt mal ganz ehrlich. Aber trotzdem lassen sie sich von ihr dann was sagen. Das finde ich so ein bisschen.
Weil ich glaube tatsächlich, dass das so diese Strukturen sind. Also dass das mit den hierarchischen Strukturen innerhalb dieses Kalasars zu tun hat. Dass sie dann doch auf sie hören. Das war kurzzeitig in Frage stellen, aber wissen, sie können jetzt nicht. Also sich komplett dagegen stellen. Ich meine, sie kommen ja am Ende auch und beschweren sich. Also sie gehen ja auch zu Drogo und beschweren sich.
Ja gut,
was klar. Was sie gesagt hat. Ne? Also es ist nicht so, dass sie das...
Sie hat natürlich das Glück, dass ihr Mann ihr zur Seite steht. Ne? Und sagt,
genau, also weil wenn Drogo jetzt gesagt hätte, also ihr gesagt hätte, sie soll jetzt die Klappe halten und die Männer machen lassen, wäre es, glaube ich, auch nochmal was anderes gewesen. Sie haben jetzt erstmal auf sie gehört und ihnen war klar, ja, wir gehen halt danach zum Chef und fragen nach, ob das so okay ist.
Ja.
Ja. Ja. Das meine ich mit der hierarchischen Struktur. Und ja, da hat sie, spielt, glaube ich, mit rein, dass Drogo sie respektiert. Das haben wir ja auch schon mal gesagt, nicht mit jeder Frau machen würde.
Ja, stimmt.
Dass das schon so ihrem Charakter und ihrem Typ geschuldet ist, dass er auch auf, zumindest teilweise auf sie hört und sie jetzt in dem Falle dann auch machen lässt und sich da, also gefühlt so eine kleine Frauengruppe zusammensammeln lässt.
Ja, sie lässt quasi die Mädels einsammeln, die da jetzt noch übrig sind, beziehungsweise unterbindet halt die weiteren Vergewaltigungen. Sie schickt auch Sir Jorah mit Jogo und Quaro zu helfen. Und er dreht sich dann um und sagt, ihr seid wahrlich eures Bruders Schwester. Und sie fragt ganz verwirrt, Viserys? Und sagt dann nein, Rhaegar.
Ich hätte jetzt gern mehr dazu gewusst, muss ich sagen. Warum? Also was jetzt das ist, was Rhaegar offensichtlich, weil ich meine, unser Stand ist, er hat Lyanna entehrt, geklaut, oder? Umgebracht, dann gegen ja die anderen gekämpft. Also ich habe jetzt noch nichts Ehrenhaftes an ihm irgendwie gefunden.
Ja, da müssen wir einfach mal, müssten wir mal auf, ich meine, Sir Jorah hat ja da wohl eine andere Sicht drauf, da müssten wir mal warten, ob er da noch ein bisschen was von erzählt.
Ja, also das war, also beim Lesen dachte ich mir jetzt, ja okay, Viserys war mir klar, dass du den jetzt nicht meinen kannst, aber warum der andere?
Ja.
Was hat der jetzt getan? Ja, also das würde mich jetzt interessieren, meines Wissens nach haben wir dazu aber bisher nichts irgendwie im Buch gehabt.
Nee. Also Jogo setzt auch Danis Befehl mit aller auch Härte durch.
Jogo ist ein bisschen pragmatisch, weil er meint, Dani stören ja vielleicht nur die Schreie der Mädchen. Er könnte ihnen ja die Zunge rausschneiden. Jogo hält die Klappe, aber rein anatomische Frage, ich schreie doch mit dem Hals? Das funktioniert doch trotzdem, aber gut.
Ja, okay. Nee, ich meinte jetzt eigentlich, dass da, wo sie jetzt schon an Einsammeln sind und Jogo hinruft, sie sollen aufhören, die Vergewaltiger ihn erstmal auslachen und ein Mann zurückschreit und dann Jogo einfach seinen Arg zückt, dem den Kopf von den Schultern nimmt und somit erstmal nur noch geflucht wird und eingepackt sozusagen, ja.
Ja, da wird quasi einmal ein Exempel statuiert. Ich habe mir aufgeschrieben, es sterben dabei zwei Dothraki. Einmal einer, der rummeckert und einmal einer, der es nicht mitkriegt, weil er immer noch mit der Dame beschäftigt ist.
Genau.
Der dann auch sein Leben verliert.
Genau.
Wieder zwei namenlose Dothraki. Aber da wird schon durchgegriffen. Also das
ja,
ist...
Ja, ne, den reißt aber Sir Jorah Mormont zu Boden, den Typ. Und als der dann sein Arc gegen Sir Jorah zieht, kriegt dann Pfeilen halt.
Das ist halt dieses Angriff, egal aus welchem Grund. Deshalb sterben ja auch Leute auf Hochzeiten bei denen.
Genau.
Das ist dann, Beisatz oder so.
Genau, und Mormont packt dann das Mädchen in seinen Umhang und bringt sie zu Dany. Und dann sammelt sie halt, fängt sie an, auf ihrem Weg zu ihrem Mann alle Mädels einzusammeln, die sie da findet.
Genau, apropos finden, als sie bei Drogo ankommt, finden wir auch die ganzen Köpfe.
Yep.
Das war so mein erster Gedanke. Ah, da bringen sie sie hin. Lecker.
Genau.
Ist auch geil. Also müssen dann echt da durch diese ganze Stadt, dann weiß ich nicht, die Leute mit den Schubkarren rumfahren und die Köpfe durch die Gegend tragen, damit die dann alle dann großen Berg aufbauen können. Weißt du, ist wirklich, also Leute...
Ja, es ist schon etwas...
Also, ich verstehe aus einem kriegerischen Point of View quasi, warum sie ihnen die Köpfe abschlagen und das für sinnvoll erachten. Warum sie sie jetzt da stapeln müssen? Wirklich nicht.
Keine Ahnung, aber... Ich meine, bei uns gab es ja auch Kulturen, die Ähnliches gemacht haben. Ich glaube, bei den Maya- oder Inka-Tempeln ist es ja auch so, dass die unteren Teile, ich glaube, komplett aus Köpfen bestehen.
Das war jetzt auch so eine Information, die ich noch nicht wusste und ich nicht weiß, ob ich sie wissen muss.
Ich glaube, es waren die Maya-Tempel. Ich gucke, als weißt du, ich bin der Typ, der sonntags morgens dann zum Kaffee noch ZDF-Info guckt, so Terra X oder sowas. Und dann siehst du immer so Sachen.
Okay. Jedenfalls sieht sie Drogos kleine Schnitte, also ja, dem hängt der Haut über die Brust.
Und dem fehlt eine Brustwarze. Mhm. Das sind so die kleinen Schnitte.
Er hat einen Pfeil im Arm, alles nur ein Kratzer, ist nicht so schlimm, er ist ein starker Mann. Ne?
Ist nur Kratzer, Mond meines Lebens, vom Arg der Blutreiter Karl Ugos.
Ja, den hat er nämlich auch noch getötet.
Ich habe ihn dafür getötet und Ugo auch.
Und den Fogo.
Er dreht den Kopf und die Glöckchen in seinem Zopf klingelten leise. Mhm. Ist Ogu, den du hörst, und Fogo, sein Kalaka, der kahl war, als ich ihn erschlug. Er ist irgendwie erst dann wieder so, wenn du ihn da so hörst, dann denkst du auch, oh, der kleine gestörte Junge, ja.
Oh, muss noch ein bisschen voll stolz getätschelt werden. Na, hab ich gut gemacht.
Ja, fein. Oh. Feiner, Karl Drogo, feiner. Ja, also irgendwie so, also sorry. Der ist auch irgendwie nicht, also gefühlt ist das immer irgendwie nicht so weit entfernt von, es reibt sich die Haut mit der Lotion ein. Also es ist irgendwie, der ist auch irgendwie gestört. Aber natürlich dadurch, dass die alle so sind, fällt das nicht auf.
Ja, ne? Ja, und dann kommt, wie wir vorhin schon angesprochen haben, auch dieser angepisste Kerl, der jetzt natürlich sauer ist, weil ihm seine Beute weggenommen wurde.
Mhm.
Und, also Danys Vorschlag, ne? Sie möchte, dass die Männer sanft vorgehen. Sollen die Frauen heiraten und wenn sie halt Sex wollen, ne, dann anständig.
Mhm.
Da ist sie dann schon so ein bisschen sehr naiv wieder, dass sie das durchkriegt.
Ja, genau.
Aber ich mag den Konter.
Paart sich das Pferd mit dem Schaf.
Aber der Drache frisst Pferd und Schaf gleichermaßen. Und ich dachte mir so, burn.
Ja, Mic drop. Und dann... Und Drogo findet seine Frau gerade wieder total geil und sagt, na, seht nur, wie wild sie sein kann.
Ah, Achtung, warte mal, bevor wir dazu kommen, ganz kurz, ne? Also dieses paart sich das Pferd mit dem Schaf ist halt auch so wieder diese Machtdemonstration, ne? Die halten sich halt für was wahnsinnig Besseres und für Sex in Bezug auf, das ist meine Beute, sind diese Lazarenen gut genug für Sex im Sinne von, ich möchte jetzt quasi hier irgendwie Fortland längerfristig...
Ja.
Genau, Fortpflanzung betreiben, nicht. Ne? Also da wird ein ganz klarer Unterschied gemacht und das ist halt für mich auch wieder dieses klassische Macht und es geht gar nicht so sehr um den Sex an sich. Es geht nur um diese Machtdemonstration. Es
geht nur um Zerstören.
Genau.
Sowohl körperlich wie psychisch.
Genau. Ja, und genau, und dann das, was du gerade gesagt hast, ne, Drogo sagt zu Dany, dass er das ja so toll findet, ne, ihre Wildheit. Und dann dachte ich mir, aber du Arsch, du schiebst das nicht auf deine Frau, sondern auf den Sohn in ihr drin.
Ja.
Der sorgt dafür, dass sie jetzt so ist. Das fand ich kacke. Das fand ich doof.
Ja. Und eben, wenn die Mutter dich nicht versenkt, wo du sitzt, wird der Sohn dich in den Schlamm treten.
Hm.
Ja, okay.
Ja. Ja, ja, aber hält nicht lang, weil Drogo ist dann doch schlimmer verletzt, als er zugeben will. Mhm. In seinem Männerstolz. Und hat aber eben die Heiler zu den anderen Leuten geschickt, die ja eben auch verletzt sind. Und dachte, ja, ich bin nicht so schlimm, kümmert euch bitte erstmal um alle anderen, was ja okay ist. Aber dadurch ist jetzt auch einfach niemand da, der ihm helfen kann. Mit seiner herabhängenden Haut.
Genau. Und dann will sie Yogo losschicken, dass er die Eunuchen zurückholt und sie sollen sofort sich um ihn kümmern. Und dann kommt tatsächlich eine Stimme aus dieser Frauengruppe, die sie da eingesammelt hat. Die sagt, Silberdame, ich kann dem großen Reiter mit seinem Schmerz helfen.
Genau. Das ist Miri Mazdur.
Mhm.
Stellt sie sich vor als Götterweib des Tempels. Deshalb meinte ich, sie hatten offenbar Tempel und so. Ne? Das hatten ja die Dothraki nicht. Und Hago sagt, sie ist eine Magi, nehme ich mal an, spricht man das aus?
Ja.
Magi. Genau, und ich habe das jetzt so verstanden, wie das ist eine böse Hexe. Tötet man halt so dieses klassische Bild, das.
Hexe.
Genau, dieses Hexe-Bild.
Ja, ja, ja.
Obwohl die ja offensichtlich bei den Lazarenen selber hoch angesehen waren.
Oder genau, sind. Also sie sagt ja auch, ich bin eine Heilerin und ja, und die höhnen dann alle, oh, Schafsheilerin, was weiß ich, blöd. Und wollen sie auch überhaupt nicht sprechen lassen und so weiter. Und Dani muss dann wirklich durchsetzen, dass die Frau zu Wort kommt. Dann fragt sie eben auch, wo sie die Heilkunst gelernt hat. Und dann sagt sie, ja, ihre Mutter war schon Götterweib vor ihr. Sie hat alles gelernt, die Lieder und die Sprüche, den heiligen Rauch, die Salbenblätter und Wurzeln und die Beeren und so und alles, was man braucht. Und dann ist sie nach Ashai gereist und hat von den dortigen Magiern gelernt. Und von dort kommen auch aus anderen Ländern viele Heilkundige. Sie hat dort von mehreren, auch von einer Frau aus dem reitenden Volk, hat sie die Zauber von Gras und Korn und Pferd gelehrt. Und ein Mäster aus den Landen der Abenddämmerung, also im Prinzip dann aus Westeros, ne,
ja,
hat eine Leiche geöffnet und ihr die Geheimnisse, die unter der Haut liegen, gezeigt.
Quasi Anatomie.
Genau, Anatomie-Prep-Kurs 1.
Mhm.
Und der dann fragt Sir Jorah sofort, naja, Mäster, ja, der hieß Marvin.
Marvin. Ich habe jetzt gelernt, mit Fantasy Y.
Mit Fantasy Y, genau. Und mit W. Schreibt man Marvin nicht mit V?
Ja, ich glaube, den also so wie ich das kenne, mit V und I. Ich fand das lustig, ich glaube bei Cinema Strikes Back oder so war das, weil ich jetzt gerade vor die Folgen da gehört habe, wegen Ringe der Macht und House of Dragon. Mhm. Und das fand ich ganz lustig. Fantasy Y, habe ich vorher noch nicht gehört. Für mich ist es neu und ich fand es echt lustig.
Ist das Jugendwort und wild dann auch ein Fantasy Y?
Offensichtlich. Und jedenfalls muss ich dabei so dran denken, als ich gelesen habe, dass der Mäster Marvin heißt.
Genau. Marvin, der hat ja einen Kumpel, der heißt Kevin. Ich weiß auch nicht, aber das ist irgendwie so.
auch mit Y.
Ja, genau.
Kevin.
Mit W und Y.
Nee, oder mit V und A, dann ist es Kevan, ist es dann nicht der Bruder von Tywin Lannister? Ich glaube, der hieß
das
so.
Stimmt. Ja, ja, genau.
Also, ne, wenn ihr mal für irgendwelche Geschichten Fantasy-Namen braucht, nehmt stinknormale Namen und schreibt sie einfach ganz, ganz wild.
Ha. Genau, wild.
Wir sind zu alt für die Jugendworte.
Ja, wir machen das gerade dezent uncool. Das ist voll Grinch, was wir hier machen. Also, ey, aber weißt du, wir sind schon auf Insta und Discord, also wir sind so irgendwo, wobei, wie heißt dieses Reel, was immer wieder geteilt wird? Es gibt ja auch die ältere Generation auf Insta, alle nach 93. alle vor 93, ja.
Aua.
Ja.
ja. Okay, gut, gehen wir da nicht weiter drauf ein, ja?
Ja, ja. Mhm.
Aber was ich interessant fand, war, ja, also Marvin von jenseits dem Meer, Westeros, wo Männer aus Eisen sind und Drachen herrschen. Und ich dachte schon, oh, Marvin war schon eine Weile nicht mehr auf Westeros, ne?
Ja, ich denke auch. Aber eben, Jorah wundert sich, ein Mäster in Ashai. Ja gut, aber ey, sag mal, so, weißt du, du kommst da hin, weißt du, als Mäster und du musst ja auch irgendwie deine Kohle verdienen. Das heißt, TED-Talk, den du da hältst, ja, der muss ja irgendwie cool sein. Also nimmst du natürlich nicht, also im Moment ist hier gerade alles ein bisschen im Umbruch, sondern sagst natürlich, ey, Drachen geil, voll geil bei uns, ne? Also du machst.
Ja, wobei, ich meine, der wird da schon eine Weile.
Schon ein bisschen auf.
Ja, der wird da schon eine Weile gewesen sein und vielleicht, also ich habe halt erst so gedacht, naja, der wird halt vielleicht auch noch vor Roberts Rebellion rübergemacht sein. Das kann ich mir schon vorstellen, dass Drachen herrschen vielleicht einfach nur heißt, die Targaryens herrschen, ne? Also,
ja, gut, das kann natürlich auch sein.
Die Drachen, weil die echten Drachen sind ja nun wirklich, so alt kann der Mester nicht sein.
Nee, definitiv nicht.
Also das da entweder er lügt komplett oder er ist halt wirklich einfach schon eine Weile da und hat das auf die Targaryens bezogen.
Mhm.
Und dann, ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem.
Genau, und Sir Jorah Mormont will eben checken, ob das ein echter Meister ist und fragt dann, ob er irgendwas um Hals getragen hat. Und dann sagt sie, ja, eine Kette, die so eng war, dass ihn fast erwürgte, Eisenherr mit Gliedern aus mancherlei Metall. Und dann bestätigt Sir Jorah quasi, nur jemand, der in der Zitadelle von Alsas ausgebildet wurde, trägt eine solche Kette.
Und genau, also ist ein echter Meister.
Das ist ein echter Meister.
Aber wenn die so eng war, dass sie ihn fast erwürgt, also schwer verstehe ich, aber eng heißt jetzt, er hat nicht viele Glieder, er kann nicht viel?
Ja, weil im Prinzip die von, hier, wie heißt unser Kollege im...
Pycelle,
der hat ja ganz viele von den Dingern. Und dem sein ist er ziemlich groß, schwer und ausladend.
Ja, weil ich habe erst gedacht...
Hat vielleicht mit der Hierarchie zu tun. Nicht unbedingt, wie vieler kann, sondern vielleicht wie...
Na, aber es sind doch unterschiedliche Kettenglieder, je nachdem, was sie da studiert haben.
Ja, stimmt.
Dafür gibt es doch dann die verschiedenen Metalle. Und wenn die aber eng um den Hals, also vielleicht ist das...
Vielleicht ist er einfach nur Pathologe.
Oder es ist ein Übersetzungsfehler.
Oder ja, oder das.
Vielleicht ist das, also vielleicht ist es Übersetzung. Ich glaube, so schnell kriege ich das jetzt nicht raus.
Aber ja, jedenfalls fragt dann halt Dani die Frau, warum sie ihrem Karl helfen will. Und dann sagt sie halt, alle Menschen sind eine Herde. Das hat man uns gelehrt. Und deswegen möchte sie eben dem Karl helfen. Wohin Koto schon wieder den Anfall kriegt. Wir sind keine Schafe. Maggie, Hexe, Hexe, Hexe.
Hexe, Hexe, Hexe.
Und Dani schon wieder, jetzt Klappe.
Glaubst du ihr?
Ja, irgendwie schon. Ich glaube deswegen, weil als Dani ja, das haben wir vorhin, glaube ich, nicht so mit gesagt, als Dani durch die Stadt ritt und sie befreit hat, hat sie ja in ihrer Sprache, also in der gemeinen Zunge gesegnet.
Mhm.
Und ich glaube, dass sie Dani helfen will. Und da sie sieht, wie Dani ihren Mann liebt und er ja auch Dani beigesprungen ist, als sie die Frauen gerettet hat. Er hat ja gesagt, okay, nee, Leute, Finger weg jetzt. Ja, meine Frau hat gesagt, jetzt macht mal, was meine Frau sagt. Und ich glaube, das ist für sie der Grund zu helfen. Sie sieht in dem Karl vielleicht auch die Lösung, solange der alle anderen Karls unter Kontrolle hat und seine Frau dafür sorgt, dass keine Frauen vergewaltigt werden. Ist das schon mal eine Verbesserung für weitere Problematiken in der Zukunft zu denen vorher?
Das war nämlich das Erste, was ich mir so gedacht habe. Wenn jemand mich heilen möchte, den ich gerade quasi gefangen genommen habe, weiß ich nicht, ob ich dem sofort vertrauen würde. Aber das ist natürlich ein Argument, wenn du sagst, ja, Dani ist natürlich in ihren Augen jetzt nichts Böses.
Ja, ein Heilsbringer, ja.
Ja, und Drogo hat ihr geholfen. Aber letztendlich haben die ja trotzdem noch ihre ganzen Leute abgeschlachtet. Na, also ich wäre da zumindest skeptisch, glaube ich.
Ja. Ja, aber was bleibt dir anderes übrig? Ich meine,
wahrscheinlich
halt wertvoll machen, wenn sie überleben will.
Genau, Drogo lässt jetzt nochmal kurz den harten Mann raushängen und mag sich nicht von seinen Männern da zu diesem Gottestempel tragen lassen. Ich wollte gerade Maggie sagen, aber das heißt Miri, will aber ihn dort heilen, weil da eben die Kräfte am stärksten sind. Und das fand ich jetzt schon wieder ganz süß, ne? Dani, ich bin kein Mann, auf mich kannst du dich stützen. Ja, also es ist offenbar ist es stolzschädigend, sich von seinen Männern helfen zu lassen, aber von seiner Frau helfen zu lassen geht. Und ich weiß gerade nicht, ob ich das gut finde oder nicht.
Wie süß. Was eben noch interessant ist, eben, also sie sagt dann ja, lasst uns in Ruhe arbeiten, dann sagen die Jungs, nee, wir sind das Blut von seinem Blut, ne? Also wir gehen hier nirgends hin und dann sagt sie, gut, dann packt wenigstens mit an. Koto kann sich natürlich nicht irgendwie verkneifen, nochmal zu sagen, ne, alles, was dem Karl passiert, passiert dir auch. Ja, 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 ja. Und jetzt geh aus dem Weg und halt den Kerle fest. Ich muss dem jetzt den Pfeil aus der Schulter holen.
Also sie bleibt auch extrem cool. Macht sie sich nicht erst noch nackig?
Nee.
Oder holt sie erst, also ich habe mir noch aufgeschrieben, warum auch immer entblößt sie sich noch?
Nein, das Ding ist, ihre Träger vom Kleid sind kaputt, das kommt zwei Seiten vorher. Und sie hält es vorher die ganze Zeit, als sie jetzt aber beide Hände braucht, lässt es gerade fallen.
Ah, okay, dann macht das zumindest Sinn. Das mit dem, die braucht beide Hände, das habe ich irgendwie nicht, ist mir entgangen. Gut, okay, dann macht das Sinn, sie zieht den Pfeil aus der Wunde, übergießt das alles mit kochendem Wein. Kann also ich medizinisch komplett nachvollziehen. Ja. Dann kommt der mystische Teil, Kräuter- und Beschwörungsschnickschnack.
Ja gut, ich meine, sie macht Pasten und so Zeug drauf. Also ich meine, im Prinzip...
Ja, aber sie sagt auch so ein bisschen, ne?
Und macht. Ja, das andere ist mehr so der Hokuspokus dazu.
Ich sage, es ist tatsächlich so eine Mischung aus Medizin und Magie. Also es sieht erstmal alles sehr vertrauenserweckend aus, finde ich.
Ja,
ich bin ja immer noch skeptisch. Ich vertraue
ihr. Rein medizinisch, finde ich, klingt ganz gut, was sie da treibt.
Ja, ja, eben, ne? Und dann noch ein bisschen Magie. Mhm. Passt. So, klingt jetzt erstmal... Gut, du kannst natürlich optisch alles dafür sorgen, dass der Kerl überlebt und die Beschwörungsformen verummeln bedeuten, verrecke.
Ja, aber okay.
Wissen wir nicht.
Ja, genau. Und sie sagt halt, ihr werdet Fieber bekommen und Juckreiz und eine große Narbe, wenn die Heilung vollendet ist.
Pfeift da drauf.
Und der sagt, Narben finde ich voll geil, Schafsfrau. Schnauze. Also Karl Drogo ist noch so, was hast du eigentlich für Probleme, Weib?
Ja, ja. Das ist auch dieser typische Kerl, der sich dann auch nicht an die Ratschläge von Ärzten hält.
Ja, ja, genau. Genau.
Ich bin besser, ich kann das. Habe keine Nachwirkungen.
Ja. So. Und Dani hat das alles beobachtet und ist ganz begeistert, wie gut die kundig ist anscheinend und sagt dann, ja, ob sie auch Geburtslieder hätte und so. Und dann sagt sie, sie kennt alle Geheimnisse des Blutbettes und sie hat noch nie ein Kind verloren. Und ist Dani natürlich, ja, also sie ist ja jetzt schon ziemlich hochschwanger und fragt dann, vielleicht wärst du so freundlich, würdest mir helfen, wenn es herausdrängt. Oder wenn er herausdrängt. Und Drogo lacht und sagt, Schatz, das ist Sklavin. Du brauchst nicht fragen.
Die ja. Ja, ich finde Dani trotzdem sehr sympathisch dafür, dass sie gefragt hat. Blutbett fand ich jetzt sehr bezeichnend. Gut, ja, jeder, der die House of Dragon Folgen geguckt hat, weiß, was ich meine.
Ja. Ja.
Aber auch für alle anderen, es ist nicht immer so schlimm. Alles gut.
Nein, nein. Also, vielleicht hätten wir in der Triggerwarnung auch noch sagen sollen, Leute, die kurz vor der Geburt stehen, nicht zuhören.
Es geht ja noch.
Da kriegst du auch immer irgendwelche komischen Gedanken in den Kopf. Dann denkst du auch so kurz vorher, also das mit dem Schwanger war ja ganz lustig, aber muss das wirklich raus?
Das sage ich ja jetzt gerade, ist nicht immer so schlimm. Ich spreche da aus Erfahrung.
Eben. Es sind mehr die Gedanken, die man sich im Kopf macht, sind viel schlimmer.
Meine ersten Worte damals waren, und meine Hebammen haben gesagt, ich soll damit bitte publik gehen, ich soll das bitte so oft wie möglich wiederholen. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Die haben sich tierisch beömmelt darüber. Also von daher, ne?
Ja, ja. Nein, aber eben... Also anscheinend wurde die Dame jetzt rekrutiert. Die sammelt nämlich jetzt ihre Fläschchen und Krempel ein und sagt ganz am Schluss, der große Hirte wacht über seine Herde. Das klingt ja auch wieder so ein bisschen... Ich weiß auch nicht. Ja, der Hirte wacht ja über Schäfchen und nicht über Pferde.
Sie sagt ja vorher, dass alle Menschen eine Herde sind.
Ja, ja, eben. Also das, aber es ist... Ich weiß auch nicht.
Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich ihr wirklich traue. So, aber wirklich rein aus dem, wir haben alle deine Leute abgeschlachtet, aber jetzt hilfst du uns. Point. Also aus der Richtung her ist der, also da kommt mein Misstrauen so ein bisschen her, ob sie nicht aus Rache jetzt denen auch noch was antun möchte. Weißt du, was ich meine? Ist ja
auch ein Typ, wenn du Gutes gibst, kommt Gutes zurück.
Ja, und vielleicht ist es auch das, was du gesagt hast, diese Dankbarkeit Dani gegenüber, dass sie die Frauen gerettet hat, kann ja auch sein. Also, ne, also das, ich sehe aktuell noch beides als möglich. So, und ich meine, ich gehe jetzt auch davon aus, dass das nächste große Thema halt auch Danis Geburt dann langsam sein wird.
Ja.
Wo man sich im Zweifelsfall ja auch wunderbar rächen könnte, wenn man dafür zuständig ist, jetzt hier den neuen, den Hengst, der die Welt besteigt, auf die Welt zu bringen.
Das stimmt. Ja, wobei, da werden ja mehrere dabei sein. Das ist ja in der Regel wie Hochzeitsnacht wahrscheinlich dann auch so ein Happening bei denen.
Ja, garantiert, aber ich sag mal, wenn dir alles egal ist.
Ja, okay, das stimmt auch wieder.
Na? Also ist zumindest ein bisschen Spannung jetzt so weit drin, dass man sich fragt, okay, wie geht's jetzt weiter? Ist sie gut oder ist sie nicht gut?
Ja.
Na? Da hilft mir gerade auch mein Serienwissen ehrlich gesagt echt gar nicht, weil ich mich absolut nicht dran erinnere. Also wirklich gar nicht. Deshalb bin ich da mal gespannt, wie es weitergeht.
Ja, im Prinzip sind wir dann auch durch. Das Kapitel ist zu Ende. Wir haben zwei Kandidaten auf der Todesliste. Karl Ogo und Karl Fogo.
Genau, ich habe mir auch Karl Fogo extra aufgeschrieben, ne? Weil er wurde als Karl getötet.
Ja, er wurde als Karl gekillt.
Ich hab geschrieben, Karl Fogo, Sohn des Ogo.
Mhm, genau.
Genau, es sind aber noch mehr gestorben. Also zum einen Ogos Blutreiter.
Es sind ganz, ganz viele gestorben. Ich meine, wir haben ja hunderte Tote.
Ja, ja, also Karl Ogos Blutreiter, zwei Vergewaltiger. Dann der Typ, der Joras Rüstung beleidigt hat. Und quasi ein ganzes Dorf Lazaren.
Ja, und der Junge, den sie da
stimmt, der Junge und in auch grundsätzlich sehr wahrscheinlich die Männer aus Ogos Kalasar und bestimmt auch einige andere Männer aus Drogos Kalasar.
Mhm.
Um das mal so ein bisschen aufzudröseln.
Also wir haben ein paar hundert Tote jetzt heute. Aber halt nur zwei namentlich Bekannte, die auf die Todesliste zählen.
Und da merken wir wieder, warum wir diese Einschränkung für die Todesliste gemacht haben, wir hätten ja gar keine Zahl angeben können.
Genau.
Ja. Also es sind jetzt schon einige, wie gesagt, so wie ich das verstanden habe, ist dieses ganze Dorf oder Stadt ausgerottet und es haben halt einfach ein paar Frauen und Kinder überlebt, aber niemand sonst.
Ja.
Und wie viele von den, also auch von, also ich habe das auch so verstanden, dass Ogos Kalasar quasi vollständig ausgelöscht ist. Vielleicht war das nicht das ganze Kalasar da, vielleicht war das nur quasi ein Chaos, aber da auch nur Frauen und Kinder überlebt haben, die mit dabei gewesen sind.
Ja.
Ja. Und wie viele, wie gesagt, von Drogos Leuten draufgegangen sind, wissen wir auch nicht. Aber ich gehe davon aus, dass das auch ein paar sein werden, weil kann ich mir nicht vorstellen, dass nur eine Seite Verluste hat.
Nee.
Bei so einem Kampf.
Da hast du ja immer.
Genau. Wir sind dann.
Auf beiden Seiten. Ich meine, Krieg ist für alle Seiten schrecklich.
Genau. Wir sind insgesamt jetzt bei 35 Leuten. Und ich habe ins nächste Kapitel schon mal reingelunzt, weil wir sehen, also, liebe Hörer, wir hören uns nächste Woche gleich wieder mit Tyrion. Und da kommt die erste richtige Schlacht, bei der man richtig dabei ist. Ich nehme mal an, da steigt die Zahl der Toten auch noch etwas an.
Also Steffi gibt hier unseren Gott des Gemetzels, also von einem Kontinent zum nächsten.
Oh, ich weiß noch, ausgerechnet ich weiß nicht, ob ich das so geil finde. Ja, okay.
ja.
Aber wir beide hören uns, wir haben es vorhin schon festgestellt.
Wir hören uns auch noch öfter.
Genau, wir hören uns noch einige Male und auch relativ bald wieder. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir wirklich bei Danis Geburt sind oder ob da noch was dazwischen kommt.
Ja, wir werden es lesen, sehen, hören.
Jo.
Und wenn ihr mitdiskutieren wollt, dabei sein wollt, wie immer, Einladung auf unseren Discord.
Genau, sagt mal, was ihr von Miri haltet. Ist die gut oder ist die böse?
Genau. Ja, ansonsten, wir freuen uns auch immer über ein Like bei Insta oder was haben wir sonst? Es gibt uns sogar, glaube ich, bei YouTube.
Bei Spotify und ich glaube sämtlichen Orten, wo man Podcasts hören kann. Ich höre immer nur über Spotify, ich kann das.
Ich höre uns über iTunes Podcasts. Ja,
also ganz viele verschiedene Möglichkeiten.
Es geht, ich glaube, wir sind sogar auf Amazon Unlimited inzwischen. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, uns zu hören.
Weil das total ist das voll also, hinfällig, das jetzt aufzuzählen, weil wer das hört, der hört uns ja irgendwo.
Eben, das stimmt. Aber auch, weißt du so, wenn du es jemandem empfiehlst und der sagt, ich habe kein Spotify, ist egal, du kannst uns auch über YouTube hören und was weiß ich.
Ja, also, okay.
Tendenziell jeder. Und so, jetzt hatte hier noch aufgeschrieben, mach mal noch Werbung, habe ich jetzt gemacht, glaube ich.
Okay, Werbesonja durch.
Genau, Werbesonja ist durch und ja, wir wünschen euch eine ganz tolle Zeit. Ich weiß gerade gar nicht, wann werden wir ausgestrahlt jetzt.
Irgendwann Ende November,
genau, also kommt gut in die Adventszeit.
In die Weihnachtszeit, stimmt, in die Weihnachtszeit. Esst einen Lebkuchen, trinkt einen Tee oder eine heiße Schokolade.
Ich kann erzählen, ich habe 8 Kilo Lebkuchen bestellt.
Oh, das ist die letzte Chance. Ich bin wahnsinnig neidisch. Aber ich habe heute Morgen Spekulatius-Aufstrich. Also,
aber du weißt, dass man damit, dass es da jetzt irgendwie so ein voll geiles Kaffeerezept gibt für Latte Macchiato mit diesem Aufstrich.
Ist mir vollkommen schnuppe, ich trinke keinen Kaffee.
Ja, ich auch nicht, aber ich weiß nicht. Ich habe das jetzt, glaube ich, 1000 Mal auf TikTok gesehen und da denke ich, da muss irgendwas dran sein, weil alle da saufen.
Das ist mir egal, ich trinke keinen Kaffee, er schmeckt mir nicht. Das kann ja auch nach Spekulatius schmecken, der wird mir, glaube ich, trotzdem nicht schmecken. Ich bleibe bei meinem Kakao.
Also Spekulatius kann ich eher noch nachvollziehen, als jetzt die ganze Zeit dieses Pumpkin-Zeug, wo ich immer denke,
oh, das mag ich
aber das darf ich, das darf ich vor unserer Mele ja nicht sagen, die steht auf ein Spicy Pumpkin Latte oder wie das Ding heißt. Die findet das gut. Ich darf das nicht sagen. Mele, ich liebe dich, Schatz, aber ich finde das ganz, ganz grässlich in der Vorstellung, sowas zu trinken, aber ich gönn's dir.
Sehr schön. Also, trinkt, was ihr wollt und, ja, vielleicht nicht ganz, aber Kaffee und wir wünschen euch auf jeden Fall eine schöne Zeit.
Ja, macht's gut.
Bis dann. Ciao.